Hallo und herzlich willkommen zu Couple & Company. Mein Name ist Lou.
Mein Name ist Thomas.
Und zusammen sind wir
The Joneses.
Das läuft ja wie geschmiert hier. Herzlich willkommen am heutigen Donnerstag. Junior ist wie immer bei Oma und Opa und wir machen es uns hier gemütlich mit einem Kaffee. Oder hast du Tee in deiner Tasse?
Kaffee, aber das war ein Fehler.
Also, Mr. Jones hat noch eine rauchigere Stimme als eh schon. Ist noch ein bisschen angeschlagen von der letzten Veranstaltung. Du warst ja viel unterwegs die letzten Wochen. Und erzähl doch mal, wo du jetzt dich wieder rumgetrieben hast.
Genau, vor 2 Wochen war es in Köln, die Fujikina. Und jetzt war es in Nürnberg, die Imaging World, eine Fotomesse. Ich wollte sagen, eine große Fotomesse, aber das ist ja falsch. Eine Fotomesse, die vielleicht groß wird, die hoffentlich groß wird. Formulieren wir es mal so. Ich so ein bisschen in die Fußstapfen der Fotokina treten will und der Fotopia und so eine Mischung aus beiden, glaube ich.
Weil es die darstellt. Nicht mehr gibt oder wie war das?
Genau, die Fotokina gibt es seit 2019 genau genommen nicht mehr. Da war die letzte oder 2019 muss die letzte gewesen sein. 2020 ist dann mit der Pandemie die Fotokina auch in sich zusammengefallen.
Wie so vieles.
Dann gab es 3 Jahre lang die Fotopia in Hamburg oben, die auch schon ja das Konzept ziemlich umgebaut hatte, aber immer noch natürlich fotozentriert ein Fotofestival war, das aber auch sehr viel Messeinhalte hatte. Die Imaging World ist jetzt mehr eine Fotomesse, die auch ganz kleine Fotofestival-Inhalte hatte, oder so möchte. Da war auch der Kongressgedanke nicht ganz so groß geschrieben wie bei der Fotopia. Die Fotopia hatte 3 Bühnen oder 4, wenn man alle mitzählt, auf denen ständig Vorträge waren. Das war auf der Imaging World, gab es eigentlich nur die Hauptbühne. Auf den Ständen gab es dann so Mini-Bühnchen, sage ich mal, von den Ausstellern, aber die zählt man da mal nicht rein. Es gab noch einen Foto-Professionals-Bereich, den habe ich nicht einmal von innen gesehen, was auch immer das bedeutet.
Du gehörst vielleicht nicht zu den Professionals, ja.
Ja, ich glaube, das war einfach fürs Profipublikum gab es da nochmal extra Vorträge in so einem Veranstaltungsraum auf der Messe Nürnberg. Insgesamt war das sehr cool, war gut besucht. Ich glaube, wir alle haben viel gelernt aus der ersten Messe, der Veranstalter hoffentlich am meisten. Ein paar Kleinigkeiten gibt es da noch zu ändern fürs nächste Mal, aber fürs erste Mal fand ich es echt gut. Das Wichtige ist ja, dass das Interesse der Leute da war. Das war sehr gut. Es war auch ein junges Publikum da, es war auch ein weibliches Publikum da, was ich sehr begrüßt habe. Das ist die alten weißen Männer, die sonst immer viel das Publikum stellen. Die halten halt nicht ewig, muss man es mal so hart formulieren. Wenn die Fotobranche überleben will, braucht sie auch bei den Kunden den Nachwuchs.
Und also das heißt, in der Fotobranche stirbt die Hälfte weg, so wie du es jetzt formuliert hast.
Ja, also wenn du Freitagmorgen da gewesen wärst, hättest du dir gedacht, okay, wir müssen viel mehr Sanitäter hier überall aufstellen. Klar, Freitagmorgens haben Rentner Zeit, um auf so eine Veranstaltung zu gehen. Da war der Altersdurchschnitt deutlich hoch.
Pass auf, was
hoch.
Du sagst, gell, meine Eltern hören auch jetzt den Podcast.
Die sind ja Rentner. Dein Dad wäre da sicherlich gerne Freitagmorgens hingegangen. Aber ab Freitagnachmittag hast du gemerkt, dass es deutlich jünger geworden ist, das Publikum. Also ich habe mit vielen jungen Leuten echt tolle Gespräche geführt, das hat echt Spaß gemacht. Ich bin da sehr zuversichtlich und auch alles, ich gehe immer gerne rum und spreche mit den ganzen anderen Ausstellern und den Veranstaltern, hole mir so Feedback und erste Lageberichte, sage ich mal, rein. Und auch da waren alle eigentlich ganz angetan von der Veranstaltung, von dem Publikum, was da war. War wirklich gut. Aber 4 Tage, also Donnerstag Aufbau, dann 3 Tage Messe, 4 Tage lang rumschreien in einer lauten Messehalle plus 1 Milliarde Hände schütteln. Dort war ich heiser und hatte einen kaputten Hals. Jetzt bin ich noch gerade dazu.
Messe ist immer tödlich einfach, diese trockene Luft auch da drin. Ich weiß es auch noch, als ich noch mehr auf so Messeveranstaltungen unterwegs war, bei uns Damen, bei euch Herren wahrscheinlich eigentlich nicht weniger, aber ihr achtet nicht so drauf. Wir haben immer uns mit Labellos auch ausgestattet, weil die Lippen auch immer so trocken werden. Die Lippen, der Hals überhaupt, du bist ja auch schon angeschlagen gegangen, muss man ja auch mal wieder sagen.
Ja, ich bin da nicht so wirklich fit hin. Es hat dann sicherlich dazu beigetragen, dass ich am 2. Tag eigentlich schon keine Stimme mehr hatte. Und mein großer Vortrag auf der Hauptbühne war am Sonntag. Da klang ich dann regelmäßig so, als wäre ich im Stimmbruch. Also das genaue Gegenteil von jetzt. Jetzt habe ich eine viel tiefere Stimme, glaube ich. Aber insgesamt war es super. Also ich würde mich wirklich, wirklich sehr, sehr freuen, wenn es nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, ich weiß gar nicht, wie der Turnus sein soll, nochmal stattfindet. Schön wäre natürlich auch mit Nürnberg sowas eher im Süden Deutschlands zu haben. Nürnberg ist jetzt nicht von überall aus perfekt zu erreichen, aber auch nicht wirklich schlecht zu erreichen. Also ich könnte mir das gut vorstellen, dass es auch über Deutschland hinaus eine gewisse Strahlkraft und Anziehungskraft hat, das Event, und dass da in Zukunft weitergeht.
Ja, sehr cool auf jeden Fall. Weil, ja, wie du sagst, sind ja ein paar Veranstaltungen immer noch der Pandemie zu, wie sagt man?
Zum Opfer gefallen.
Zum Opfer gefallen, danke. Und ja, schön, wenn so Sachen dann auch wieder in die andere Richtung sich entwickeln können.
Ja, es ist ja, es macht sich ja Raum für Neues auf. Also die Fotopia ist
ja. Manchmal ist es ja auch gar nicht so schlecht. Manche Veranstaltungen sind ja auch so eingestaubt, dass es bei manchen vielleicht auch ganz cool sein kann, ja.
Ja, also ich glaube, dass die Fotokina nicht mehr ist. Irgendwie schade, aber ich glaube, es hat Raum gemacht für sowas wie die Fotopia. Es ist mehr schade, dass die Fotopia nicht mehr ist, was die nach 3 Jahren schon nicht mehr gibt. Aber auch da tut sich natürlich sofort eine Lücke auf. Und das habe ich zu allen gesagt aus der ganzen Branche. Es wäre, also denk mal kurz zurück, 2 Wochen vorher war die Fujikina in Köln. Die Fujikina ist eine Herstellerveranstaltung, sag ich mal. Also Fujifilm macht diese Veranstaltung. Dann ist natürlich Canon, Sony und so weiter nicht da. Punkt, klar. Aber alles, was zu den Kameras von Fujifilm dazugehört, Objektive von anderen Herstellern, Taschen, Stative, Licht, alles, was man sonst noch so braucht. So ein kleiner Pool an Ausstellenden ist dann dabei, an Drittfirmen, sage ich mal. Es gibt eine große Fläche für Vorträge und für Live-Shoots und für Workshops, und sehr viel Fotografie wurde auch gezeigt im Rahmen von einer Ausstellung zusammen mit Magnum Photo. Und sowas hat man früher vielleicht als Hausmesse bei irgendeinem Händler gemacht. Jetzt war das ein 2-tägiges Event in Köln in der Flora, wo ich weiß gar nicht, wie viele 1000 Menschen da waren. Das heißt aber, dass die Leute, selbst wenn nur ein Kamerahersteller da ist, schon zu Tausenden irgendwo hinpilgern. Und die Imaging World, da kamen auch, ich denke mal, locker 10.000 Leute über das Wochenende.
Ich wollte jetzt gerade fragen, ja, ob du irgendwelche Besucherzahlen hast.
Genau, also ich habe nur grobe Sachen, ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen, aber die Fujikina, ich weiß, dass wir über 3000 Gäste wohl hatten an den 2 Tagen, und bei der Imaging World, mir ist mal was von 9000 vorverkauften Tickets gesagt worden. Ich denke mal, da kamen bestimmt noch 1000 extra hinzu, also 10.000 kann man, glaube ich, gut gewissens sagen, aber ich muss da mal die offiziellen Zahlen abwarten und hoffen, dass ich sie auch bekomme. Aber das zeigt ja eins, dass der Fotostandort Deutschland unglaublich wichtig ist, auch innerhalb Europa. Weil meine Befürchtung war, nachdem die Fotopia, also die Fotokina hatten ja etwas unsäglichen Abgang hingelegt. Die Fotopia war auch nicht gerade rühmlich, wie sie dann die letzte Veranstaltung im Prinzip ja nur ein paar Monate vorher dann abgesagt haben. Da waren alle Ausstellenden ziemlich verbrannt mit dem Thema. Und es hätte mich nicht überrascht, wenn in Zukunft die große europäische Foto-Video-Messe /Festival in Barcelona, in Stockholm, in Prag oder sonst wo stattfindet. Wenn irgendein anderes europäisches Land sich das schnappt, was nicht verkehrt wäre, ich gehe auch gerne in die anderen Länder, keine Frage. Es hätte mich aber doch sehr gewundert, wenn Deutschland als wichtigster Markt es nicht auf die Kette bekommt, weil die meisten Käufer kommen von hier. Mhm. Also macht es ja eigentlich nur, also in meinen Augen, nur Sinn, hier die Veranstaltung zu machen. Ich hoffe, dass mit der Imaging World jetzt die Lücke so schnell gefüllt ist, dass kein anderes Land auf die Idee kommt, ein Konkurrenzprodukt zu machen. Es gibt spezialisiertere Messen, wie eine IBC oder sowas. Das darf auch gerne weiter sein. Es muss auch nicht immer der allergrößte Event sein. Ich glaube, die Zeiten dieser großen Leitmessen kommen auch zum Ende langsam. Ich glaube, das ganze Konzept funktioniert so nicht mehr. Aber klar ist, dass es in Deutschland durchaus funktioniert, große Fotomessen oder Fotofestivals zu veranstalten.
Ja, sehr cool auf jeden Fall, was ich da so gesehen habe bei dir. Du warst ja wieder, hast Vorträge gehalten auf der Bühne, hast irgendwas vom Säbelzahntiger erzählt.
Ja, ein bisschen Impro-Theater gemacht. Mhm.
Ja, also ich glaube, deine Vorträge sind auf jeden Fall immer nicht langweilig. Das kenne ich ja schon von dir.
Nee, das nicht. Genau, war auch zu einer Talkrunde mit Content Creators eingeladen, habe die Live-Shoots im Stand gemacht und natürlich 1000 Gespräche geführt, vermutlich auf den Fluren. Man trifft ja auch viele aus der Branche immer wieder. Das ist auch
aus
super.
Der Branche?
Ja, auch da, du kannst auf so kurzem Dienstweg, keine Ahnung, lernst die Europa-Verantwortliche, die Regional Managerin von Profoto kennen und kannst einfach mal die Hand schütteln, man tauscht Visitenkarten aus, jetzt kennt man sich besser. Und schon funktioniert ab da alles einfacher. Mhm. Also man kann nicht alles remote machen. Wir Menschen sind soziale Wesen, wir wollen uns einmal in die Hände gucken und die Augen schütteln, genau. Und uns kurz kennenlernen bei einem Kaffee. Und dann ist danach so viel einfacher.
Mhm. Du hast es doch jetzt auch gemerkt, darf man das sagen? Du hast ja jetzt eine Fotoausstellung vor dir, wo deine Bilder und deine Drucke irgendwo festhingen und kanntest mittlerweile zum Glück persönlich da einen Ansprechpartner, der dir dann weiterhelfen konnte.
Kleinigkeiten, dass du einfach in der Branche, wenn du mit denen zusammenarbeitest, weißt, wen kannst du kurz anrufen, um nachzufragen, hey, das steht seit über einer Woche in Produktion. Wann wird es denn produziert oder wann ist es mal fertig?
Also ich brauche noch einen Insider, aber wir machen Druck, falls jemand kennt.
Ja, also hilft unglaublich viel und schön, dass es auch Veranstaltungen gibt auf jeden Fall.
Ja, cool auf jeden Fall. Ja, ich habe es gerade schon erwähnt, du hast jetzt auch nochmal eine Ausstellung vor dir. Ich glaube, wir haben es schon mal irgendwann erwähnt, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Würde mir ähnlich sehen, es nicht erwähnt zu haben.
Genau, jetzt am Freitag wird leider, wenn diese Folge rauskommt, ist die Veranstaltung schon dabei, vorbei, deswegen
die Vernissage
schade für euch.
Vorbei.
Vernissage.
Genau, aber die Ausstellung läuft dann noch bis
stimmt. Ah, ja, stimmt.
18. Genau. Dezember dann.
Stimmt, also in der Ortsbücherei Dettingen hier bei uns, das der Nachbarort vom schönen Kirchheim, da durftest du oder darfst du deine Kuba-Ausstellung präsentieren. Mhm. Und genau, jetzt morgen ist die Vernissage und dann 2 Monate läuft die Ausstellung. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall gerne vorbeischauen, wer hier aus der Gegend kommt und euch mal noch mal ein bisschen über Havanna und Kuba informieren.
Genau, also morgen die Vernissage, da bin ich gespannt, wie viele Leute da dann kommen. Die Tine vor Ort in der Ortsbücherei meinte, ja, das sind nur so 20, 30 Leute da. Das reicht auch, um den Raum voll zu machen eigentlich, also es braucht nicht mehr. Meine Idee war dann, ich bin erst froh, wenn die Polizei mit Ordnungskräften einschreitet, weil überall Leute rumstehen draußen. Mal schauen, irgendwo dazwischen wird sich's einpendeln. Ich bin auf jeden Fall super happy, dass es klappt, auch so im ganz kleinen Rahmen sehr lokal das Ganze zu machen, also hier mit der Tageszeitung, die einen Bericht drüber schreibt und so. Es muss ja nicht mal alles riesengroß sein und es soll ja auch so ein bisschen gleichzeitig das Proof of Concept sein, dass wirklich jeder Fotograf, jede Fotografin so eine kleine Ausstellung irgendwo machen kann, weil die Tine kannte mich nicht vorher. Die Tageszeitung hat bisher noch nie über mich berichtet. Also hier kennt mich ja keine Sau quasi. Mhm. Es ist nicht so, dass ich da mit Vitamin B hingelaufen bin und gesagt habe, so, der Thomas ist aus seinem großen Turm herabgestiegen und macht hier jetzt eine Ausstellung. Nö, das ist wirklich Grundlagenarbeit, die kann aber auch jeder andere leisten.
Mhm. Genau, das war ja so ein bisschen deine Intention auch. Ja. Mit dem Hintergrund haben wir auch jetzt schon ein paar Mal thematisiert mit Social Media und alles ist online. Ja, manche Dinge auch wieder analog an die Wand zu bringen und die Leute vor Ort einfach mal aus dem Haus rauszulocken, dass sie mal irgendwo hingehen, sich was anschauen. Deswegen bin sehr gespannt, wie es so ankommt, was sich vielleicht daraus noch ergibt.
Ich denke halt, es ist so wichtig, so einen Beitrag auch zu leisten. Also als Fotografin, als Fotograf, wenn man dokumentarisch arbeitet, aber genauso gut bei inszenierter künstlerischer Fotografie, du leistest ja einen kulturellen Beitrag dadurch auch. Also wir als Künstler sollten uns schon so auch selbst verstehen, dass wir das machen. Es wird darüber berichtet in der Tageszeitung. Nur lokal, aber völlig egal. Leute lesen über das Thema. Wenn du ein interessantes Thema hast, kannst du bei einer Vernissage drüber sprechen. Du kommst mit den Leuten ins Gespräch. Manche Leute sehen die Bilder und denken vielleicht anders über irgendwas nach. Das ist, ich glaube, online ist vieles Gießkanne und die Aufmerksamkeitsspanne unglaublich kurz. Keiner schaut sich irgendwas wirklich länger an, lässt ein Like da und dann kommt schon die nächste Katastrophe um die Ecke geflogen. Aber einfach in einen Raum reingehen, wo Bilder hängen, sich eins nach dem anderen anschauen, nochmal zurückgehen, das erste nochmal anschauen, den Flyer in die Hand nehmen, bisschen was drüber lesen, nochmal das eine Bild anschauen und dann mit einem anderen Gefühl nach Hause gehen und jemandem davon erzählen. Mhm. Das passiert meiner Meinung nach online fast nicht. So, Punkt. Und deswegen will ich das so klein machen. Ich hätte jetzt auch irgendwo, keine Ahnung, was so eine Galerie versuchen anfragen zu können, wo würde ich da auch eine Ausstellung irgendwo gebacken kriegen. Aber darum geht es mir nicht. Mir geht es nicht um die Selbstbeweihräucherung, dass ich eine Ausstellung irgendwo habe. Mir geht es darum, dass es möglich ist, im kleinen Rahmen sowas zu veranstalten und im Kleinen einen Beitrag zu leisten. Weil ich glaube, gerade heute ist es umso wichtiger denn je, dass jeder und jede von uns einen kleinen Beitrag leistet, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Wenn ich das mit meinen Kuba-Bildern schaffe, dass die Leute ein bisschen drüber nachdenken, was sonst noch in der Welt los ist, ist es schon ein voller Erfolg.
Ja, schön gesagt, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ja, was das Feedback sein wird und ja, wie gesagt, kommt gerne vorbei, schaut euch die Ausstellung an, falls ihr hier aus der Nähe seid.
Mhm. Würde mich freuen. Und hit like and subscribe.
Ja, genau. Wir haben gerade schon die wilde Online-Welt angesprochen. Ich habe noch zwei News, die ja nicht mehr ganz frische News sind, aber wir holen hier ja auch immer mal ein paar Themen rein, die so aktuell vielleicht euch betreffen könnten. Ist jetzt leider so ein bisschen gefährliches Halbwissen, weil ich mich jetzt auch bei beiden Themen noch nicht ganz tief eingearbeitet habe. Ich bin jetzt nur drauf gekommen. Ich hatte gestern Abend ein Treffen mit anderen selbstständigen Frauen und da haben wir kurz über das Thema Websites gesprochen und dann kamen wir mal wieder kurz auf ein neues Gesetz, was herauskam zur Barrierefreiheit auch im digitalen Bereich. Was ist es denn eigentlich genau? Hast du schon was drüber gelesen?
Ich müsste es lügen, aber es gab schon mal eine Verordnung oder ein Gesetz zur Barrierefreiheit. Ich weiß auch nicht, von wann das war, aber ich weiß, dass das Thema schon mal ganz groß war. Es könnte aber auch sein, dass das damals nur öffentliche, Websites von öffentlichen Stellen, also Ämter und so weiter betrat. Ich habe das zu meiner IT-Zeit damals durchgemacht, das Thema, und weiß, dass es da entsprechende Auflagen gibt, was irgendwann dazu geführt hat, dass die ganzen Websites von Städten und Gemeinden alle irgendwie gleich komisch aussahen, weil damals das mit der Barrierefreiheit zum Teil auch gar nicht so einfach technisch umsetzbar war und manchmal dazu geführt hat, dass vieles auch für, in Anführungszeichen, normale Benutzer ein bisschen komisch aussah.
Also vielleicht ganz kurz, um die Leute mal abzuholen, weil ich glaube, wenn man jetzt davon noch nie was gelesen hat, denkt man so, Barrierefreiheit, Website. Mhm. Barrierefreiheit verbindet man meistens mit Treppe, Rollstuhl, Aufzug.
Genau, das ist aber auch das große Problem, dass wir immer gleich an Rollstuhl denken. Bei der Website spielt es nicht ganz so eine große Rolle.
Also es geht jetzt hier mal ganz grob runtergebrochen um Seh- und Hörbehinderungen hauptsächlich.
Aber auch Verständnis von Symbolen und Icons und so weiter. Also es betrifft ganz, ganz viel und Barrierefreiheit, da wird oft synonym behindertengerecht verwendet. Ich mache jetzt große Anführungszeichen gerade mit meiner Hand. Das ist aber nicht das Gleiche. Also eine Behinderung kann ja auch eigentlich auch nur temporär sein. Ich meine, es reicht, ich habe das jetzt wieder gemerkt, wenn du voll bepackt irgendwo hin willst und die Türen gehen nicht automatisch auf. Das ist schon ein Problem. Das heißt, das sind schwere Sachen zu tragen. Es reicht auch, wenn du einen Arm gebrochen hast. Das ist nur temporär. Es reicht, wenn du, keine Ahnung, deine Brille nicht dabei hast und kurz nicht richtig siehst. Auch das ist eine gewisse Barriere dann. Das kann manchmal temporär sein. Das gilt für uns alle. Das ist ganz wichtig bei dem Thema zu sagen. Also nicht, dass jetzt irgendjemand das in den falschen Hals kriegt und gleich wieder irgendwas schreit. Nee. Barrierefreiheit ist für uns alle gut.
Genau. Und jetzt mal um quasi ein bisschen zu verdeutlichen, was das denn in der Umsetzung dann tatsächlich wäre, sind zum Beispiel so Sachen wie, dass man eben guten Kontrast bei Schriften aufweist, also dass wichtige Informationen vielleicht nicht in hellblau auf mittelblau dargestellt werden, sondern dass es wirklich einfach gut lesbar ist, große Schrift, solche Dinge, darum geht's. Und wer ist betroffen? Zum Glück jetzt erstmal nur die Größeren, also Kleinstunternehmen mit unter 10 Mitarbeitern sind erstmal davon nicht betroffen. Natürlich empfiehlt es sich trotzdem, eine gute Lesbarkeit irgendwie auf der Website darzustellen. Aber zum Glück ist man da jetzt als Kleinstunternehmen, wie wir jetzt auch sind, nicht ganz so direkt betroffen und muss wieder panisch Tausende von Dingen umsetzen. Aber wie gesagt, ist interessant, sich da mal mit zu beschäftigen. Und da gibt es natürlich große, lange, ausführliche Leitlinien für alle, die jetzt in dem Bereich vielleicht selber arbeiten. Da gibt es einiges zu beachten. Und an dieser Stelle liebe Grüße an die Lena, mit der ich gestern da kurz drüber gesprochen habe, die vom Jade Kreativstudio hier in Kirchheim, die da jemand auch bei sich im Team hat, der sich hauptsächlich um Webdesign kümmert und die sich da gerade intensiv einarbeiten. Also falls jemand eine barrierefreie Website braucht, ist da auf jeden Fall gut aufgehoben, sich an sie zu wenden. Werbung unbezahlt.
Ja. Ich packe auch noch einen Link in die Shownotes rein von der Webseite, die ich gefunden habe, gehirngerecht.digital. Die haben da einen ganz guten Artikel dazu geschrieben, aus dem Juli. Also das ist auch schon mal ein paar Monate alt, das Thema eigentlich, aber ja, jetzt macht es wirklich die Runde. Wo das alles nochmal sehr gut aufgeführt ist und nicht ganz so, also wie oft bei solchen Richtlinien, da so ein bisschen Beamtensprech ist. Und da ist es sehr gut erklärt, an guten Beispielen erklärt. Da kann man sich schnell einen Überblick verschaffen. Und auch wenn du gerade gesagt hast, es ist eigentlich für Unternehmen unter 10 Personen nicht relevant. Ich glaube, es gehört irgendwie zum guten Ton, es trotzdem zu machen.
Ich wollte gerade sagen, also nicht relevant stimmt vielleicht nicht ganz, es ist gesetzlich nicht verpflichtend, aber relevant ist es natürlich für alle.
Genau. Also, ja. Also ich würde da immer danach gucken. Ich hatte das Gespräch mal mit einem Kollegen, da ging es darum, dass ich auf meiner Website immer drauf schaue, also ich lasse es auch schleifen, das gebe ich zu, ich bin nicht perfekt, aber ich schaue, dass ich alles gut beschrifte, dass meine Buttons logisch beschriftet sind, dass ich überall Texte habe in der Navigation und so weiter und so fort, damit auch jemand, der blind ist, meine Website benutzen kann. Und dann kam natürlich der Blick, du bist Fotograf, du zeigst Bilder, warum sollte jemand, der blind ist, deine Website benutzen? Es kann ja sein, dass die Person, keine Ahnung, an einer wichtigen Stelle im Unternehmen sitzt und einen Fotografen sucht, um in der Firma zu fotografieren. Es kann sein, dass die Person Bewerbungsbilder braucht. Es gibt 1000 Gründe, warum jemand, der blind ist, auf meiner Website sein könnte. Und man muss ja nicht immer blind sein. Es gibt auch Menschen mit starker Sehbeeinträchtigung, die selbst fotografieren. Es gibt berühmte Fotografen und Fotografinnen, die kaum was sehen und trotzdem fotografieren. Also man darf das nicht zu kurzsichtig denken, sondern man muss da ein bisschen den Weitblick mitbringen und größer denken. Und das sind manchmal Kleinigkeiten, die einen großen Unterschied machen können. Mhm. Also wie gesagt, schaut da mal drüber. Ich glaube, mit ein paar Kleinigkeiten könnt ihr da viel machen, um euch ein bisschen mehr Anreiz zu bieten. So Websites wie Google zum Beispiel nehmen solche Sachen oftmals auch mit in die Bewertung mit rein, wie eure Website rankt. Also ob die Bilder zum Beispiel diesen Alt-Tag haben, diese alternative Beschriftung, wo quasi im Text beschrieben ist, was man im Bild sieht. Das gehört zum guten Ton und es hilft euch, glaube ich, auch, euch da mal mit zu befassen.
Ja, auf jeden Fall. Du hattest jetzt gerade noch, das nehme ich jetzt als Überleitung, über deine Buttons auf der Homepage gesprochen. Es gibt auch noch eine neue Änderung, die ab Mitte nächsten Jahres in Kraft treten soll. Auch hier noch ein bisschen Halbwissen von mir. Ich habe im Moment nur den kleinen Einleitungstext gelesen, den die IT-Rechtskanzlei in ihrem Newsletter verschickt hatte. Aber für alle, die online Produkte verkaufen, sei es digital als auch physische Produkte, kommt nächstes Jahr der Widerrufsbutton verpflichtend für alle Online-Shops. Auch da, ja, wenn es dann soweit ist, gehen wir da nochmal näher drauf ein. Aber es geht eben darum, dass man ja ein Widerrufsrecht hat, das man auch jetzt schon in seinen Rechtstexten drin haben sollte. Was aber, wenn man selber mal irgendwo einen Widerspruch oder einen Widerruf eingelegt hat, es ist ja meistens ein Krampf, weil man sich das alles selber zusammensuchen muss. Und ich glaube, dahin geht die Reise, dass man da, dass es dem Kunden das erleichtert, einen Kauf oder ein Produkt zu widerrufen und das eben über eine schnell ersichtliche, überall auffindbaren Widerrufsbutton regelt.
Ja, also ich habe da so meine Probleme damit, nicht weil ich nicht die Rechte des Kunden stärken möchte, das möchte ich sehr wohl. Ich finde es in der Sache absolut richtig und wichtig, dass es eine einfache Möglichkeit gibt, eine Bestellung zu widerrufen, zurückzugeben, was auch immer, das muss sein. Das Problem ist an der Sache, dass wie bei dieser Widerrufsbelehrung, das Widerrufsformular, was es bisher schon geben muss, da wird halt irgendwo in einem Kabinettszimmer was beschlossen, was mit der Realität oftmals wenig zu tun hat. Beim letzten Mal hat man gesagt, ja, da brauchst du auch ein Widerrufsformular. Okay, jetzt hat halt jeder Website-Betreiber, jeder Shop-Betreiber irgend so ein ranziges Textdokument oder ein Word-Dokument, das sich kaum öffnen lässt oder ein PDF, wo es 4 Millionen Felder zum Ausfüllen hat, auf die Website hochgeladen und sagt, so, das ist das Widerrufsformular, erfüllt die gesetzliche Vorgabe. Also da wird dann halt auch immer der Weg des geringsten Widerstands irgendwie gewählt, was ich irgendwie verstehe, das ist zutiefst menschlich und viele versuchen sowas dann halt möglichst zu verstecken, das ist nicht okay. Ich hoffe, dass das mit dem Widerrufsbutton diesmal, es ist immerhin schon ein Button, gut geregelt ist. Wobei auch da, es ist dann halt oftmals im Detail schwieriger, als man denkt. Also was welche Art von Produkten betrifft es? Betrifft es jetzt nur physische Produkte? Betrifft es auch digitale Produkte? Digitale Produkte kannst du nicht zurückgeben. Wie sieht es mit so Sachen wie Abos aus? Gibt es da auch ein Video? Also das wird hoffentlich alles drinstehen. Ich habe es mir auch noch nicht angeguckt.
Ja, also da wird schon auf jeden Fall unterschieden. Also es gilt halt nur für die Produkte, die für die bisher auch ein Widerrufsrecht galt. Also dahingehend schon. Ich habe eher da wieder so Bauchschmerzen über die tatsächliche Umsetzung, also die reine technische Sachen, weil je nachdem, was für eine Plattform du nutzt, ob du eine eigene Homepage hast, dann hast du vielleicht mehr Spielraum. Ich denke da direkt wieder an Etsy, das ja immer mit diesen rechtlichen Sachen hadert, weil sie einfach in ihrem System, das weltweit genutzt wird, oft nicht auf das deutsche Recht schauen, was ich verstehen kann irgendwie, und es dann halt einfach keine Möglichkeit gibt, diesen Button einzupflegen. Das heißt, du bist dann halt unfreiwillig, kannst du nicht gesetzeskonform agieren, weil du durch diese Plattform gehandicapt bist.
Ja, wobei man auch sagen muss, es gäbe die Möglichkeit schon. Es ist ja nicht so, dass das auf dem Mars fliegen ist, und selbst das arbeiten wir dran.
Ja, aber es ist ihnen halt so ein bisschen egal.
Genau, der Plattform ist es halt einfach so ein bisschen egal.
Ja.
Das ist eher das Problem. Es müsste, wenn da eine EU-weite Verpflichtung geben, dann wäre schon ein bisschen mehr Gewicht dahinter. Und dann wäre es halt auch wirklich ganz, ganz toll, wenn die großen Plattformen sich da mal anschließen. Aber um mal kurz so ein Shoutout an Vimeo zu machen. Vimeo bietet bis heute keine Rechnung zum Download. Ich muss jedes Mal, wenn ich meine Buchhaltung mache und eine Vimeo-Rechnung benötige, das muss ich einmal im Jahr, muss ich die halt holen, muss ich den Support anschreiben, und der Support stupft dann, glaube ich, wirklich in Word eine Rechnung zusammen.
Ja.
Die machen halt einfach keine Rechnung, ist denen egal.
Mhm. So. E-Rechnung oder sowas.
Ja, ist alles egal.
Mhm. Also es ist faszinierend, wie man, obwohl diese ganzen Gesetze ja schon in Kraft sind, sich die großen Unternehmen da irgendwie so ein bisschen raushalten, oft hat man so das Gefühl.
Ja.
Also, ja, aber wir Kleinen müssen uns auf jeden Fall an die ganzen Regelungen natürlich halten, klar. Ja, es ist ein bisschen seltsam manchmal.
Ja.
Aber wir werden sehen, es ist auch noch ein bisschen Zeit. Bis dahin wird sich wahrscheinlich hier noch einiges ändern. Also vorgesehen ist der 19. Juni 2026 als Pflicht für den Widerrufsbutton. Ich bin gespannt, was bis dahin sich so tut.
Ja, ich denke mal, dass für die meisten von uns sind ja die so unsere Shop-Plattform, also die wir vielleicht im Self-Hosting oder as a Service nutzen, wie Shopify, WooCommerce und was es noch alles gibt, die werden es ja für uns umsetzen. Also die sind ja auch drauf,
hoffentlich, ja,
daran interessiert, weiterhin europäische Kunden zu haben. Deswegen gehe ich davon aus, dass die das da einfach entsprechend umsetzen. Aber klar, man weiß es nicht, ob es dann wieder rechtzeitig ist und ob es dann direkt Abmahnungen hagelt am, was, wie viel der Juni?
26. hatte ich, glaube ich, gerade gesagt.
So,
also. 19. Juni.
26. Noch schlimmer, eine Woche vorher sogar noch. Also vielleicht mal ein Reminder in den Kalender reinmachen für Anfang Juni, dass ihr da was machen müsst.
Ja. Und das Gute, als IT-Rechtskanzlei-Kundin bekommt man da per E-Mail, glaube ich, Info.
Genau. Und genau, so ein Newsletter zumindest mal abonnieren. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man so Sachen mitbekommt. Also es gibt viele sinnlose Newsletter, die mir immer Socken verkaufen wollen, aber es gibt auch
echt nur Socken, das ist ja echt harmlos.
Ja, oder jetzt habe ich wieder hier, wie heißen diese?
Alle, bei mir wollen alle meinen Shop optimieren.
Michelin-Männchen, Jacken angeboten bekommen heute Morgen. Es gibt gute Newsletter, die einem wirklich gute Informationen liefern. Wir tun hier unseren Teil, den wir auch hier mal informieren über sowas. Aber dass man da dran bleibt und das nicht aus den Augen verliert. Also das kann halt auch schnell teuer werden, wenn es dumm läuft.
Ja. Okay, jetzt waren wir ziemlich technisch und gesetzeskonform in dieser Folge. Wenn die Folge raus ist, dann bin ich gerade im Urlaub.
Schön.
Schaffe es, die Folge dann online zu posten. Genau, ich mache nämlich eine Woche Urlaub mit meiner Mama, mit unserem Sohn und unserem Hund.
Darüber bin ich sehr böse, dass du den Hund mitnimmst.
Ja, schon okay. Genau, ich verschaffe dir hier ein bisschen Zeit, damit du ein paar Sachen aufarbeiten kannst.
Ja.
Und ich fahre in den Schwarzwald und hoffe, dass es nicht so regnet wie angekündigt. Und was ich noch mit ankündigen wollte, bitte bestellt ganz viel in meinem Shop, weil Mr. Jones muss meine Pakete.
Ja, wenn ihr mich ärgern wollt, bestellt bei Luisa im Shop, dann kann ich hier die Produkte einpacken. Und
okay, wir machen es so. Alle, die jetzt nächste Woche über meinen Shop bestellen, bekommen ein Autogramm von dir mitgeliefert. Hm?
Was ich reinlegen könnte. Mir fällt was ein, was ich reinlegen könnte. Wir machen uns einen Spaß. Alles, was über den...
Okay, die kommt erst am Donnerstag raus. Die Folgen sind so noch 2-3 Tage. Ja, gut. Ja,
haut rein am Donnerstag. Das ist dann der wievielte? Keine Ahnung. Wenn die Episode jetzt rauskommt.
Ja, dann bestellt bitte in meinem Online-Shop was.
Und ich lege euch ein kleines Goodie mit rein.
Alright. Damit können wir doch jetzt die Folge hier beenden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Einen schönen Tag noch. Und hast du noch was zum Abschluss?
Nee. Tschüss, gute Nacht, bis bald.
Alles klar, bis dann.
Tschüss.
Tschüss.